Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. In der heutigen Weihnachtsausgabe soll es um die deutschen Spieler in der NHL gehen. Ein kleiner Überblick über das, was sie bisher in dieser Saison erreicht haben, was vielleicht Probleme sind, was vielleicht auch Stärken sind, Dinge, die sich gut entwickelt haben und einfach ein aktueller Status zu den deutschen NHL-Spielern. Einige von euch haben auch danach gefragt. Es gab auch welche, die nach einem Dachüberblick, also nach einem Überblick zu den österreichischen und zu den Schweizer Spielern auch gefragt haben. Das werde ich machen in den nächsten Wochen, aber in der heutigen Ausgabe soll es eben dann erstmal nur um die deutschen Spieler gehen und da werde ich dann gleich einsteigen. Bevor ich das aber mache, natürlich nochmal auch in dieser Folge frohe Weihnachten für euch alle. Ich hoffe, ihr habt vor allem Zeit, um mit euren Liebsten ein paar Stunden, ein paar Tage zu genießen. Es geht euch gut und ich wünsche euch alles Gute auch dann schon im Hinblick aufs neue Jahr. An der Stelle auch nochmal vielen, vielen Dank für alle von euch, die mir geholfen haben. Das betrifft nicht nur diejenigen, die ein Abo haben bei Steady oder bei PayPal mit eingezahlt haben, sondern einfach alle, die den Podcast erstmal hören grundsätzlich, die ihn downloaden, die ihn teilen, die ihn bewerten und die eben auch Fragen schicken. Das sage ich nicht umsonst, sondern es ist wirklich so, jedes Mal helfen mir eure Fragen, eure Anregungen, eure Kommentare. Wir haben ja die News-Folge jetzt seit einiger Zeit mit den Spielen der Woche. Auch da hoffe ich, dass ihr da ja ganz gute Spiele euch angeschaut habt, war ja jetzt schon die erste Partie mit dabei mit den Winnipeg Jets gegen die Toronto Maple Leafs. Also auch da einfach vielen Dank an die Sportpassion-Gemeinde, will ich es mal so nennen, und an eure Hilfen und Beiträge zum Podcast. Und an der Stelle auch nochmal so ein kleiner Gedankengang. Ich finde es immer noch irgendwie ein bisschen komisch, dass die NHL diese Weihnachtsspiele oder die Weihnachtstage komplett aussetzt. Und dass sie da keine Spiele hat. Ich meine, es gab sogar manchmal am 26. Partien, aber aktuell ist das nicht der Fall. Natürlich, klar, das ist eine andere Historie, zum Beispiel bei der NBA mit den Christmas Games, wo man dann gesagt hat, da geht die Saison vielleicht erst richtig los an Weihnachten. Und da war es, glaube ich, auch sogar so, dass in der einen Corona-Saison, meine ich, war das so, wo sie dann auch erst angefangen haben an Weihnachten, wie auch immer. Aber ich finde es immer noch ein bisschen schade, dass die NHL diese Tage nicht nutzt, um Werbung für sich zu machen. Natürlich kann ich verstehen, wenn man jetzt sagt, aus familiärer Sicht ist es schön für die Spieler, dass sie eben Weihnachten frei haben, dass sie an der Stelle auch Zeit für die Familie haben. Alles vollkommen in Ordnung, kann ich wirklich nachvollziehen aus Privatsicht. Nur rein marketingtechnisch. Es wird ja immer darüber geredet, dass das Spiel wachsen soll, dass die Liga bekannter werden möchte. Und ich meine, wenn die NBA als, ich sag's jetzt mal hart, Sommer- oder Hallen, eigentlich ist es ja auch eine Sommersportart Basketball, die man draußen spielen kann. Wenn die jetzt schon sagen, ja gut, wir machen Weihnachten Spiele, also was ist denn besser geeignet rund um Weihnachten, rund um weihnachtliche Stimmung mit Schnee, der wahrscheinlich kaum irgendwo liegt, aber der zumindest immer ein Thema ist und so weiter, dann auch ein Thema zu werden als die NHL, als eine Liga, die eben mit Eishockey, mit einer Wintersportart dann ihr Geschäft macht. Also das kann ich nicht so ganz nachvollziehen, warum man da diese Tage irgendwie auslässt. Werde ich sicherlich vielleicht an der einen oder anderen Stelle mit der Liga, aber auch mit Expertenkollegen aus Nordamerika nochmal erörtern. Damit geht's los mit den deutschen NHL-Spielern. In der Spielzeit 2024-2025 waren bisher 7 deutsche NHL-Spieler im Einsatz. Und das waren 6 Skater und ein Torhüter. Und wir fangen mit dem Torhüter an, nicht weil er der Torhüter ist, sondern weil ich mir diesmal wieder überlegt habe, ich fange einfach im Westen an. Und Seattle, die Climate Pledge Arena, die liegt ein ganz kleines Stückchen weiter im Westen als San Jose, als die SAP oder als das SAP Center. Dementsprechend beginnen wir mit Philipp Grubauer. Und man muss sagen, dass die Spielzeit 2024-2025 für Grubauer und auch für die Seattle Kraken insgesamt eher enttäuschend ist. Für Grubauer ganz im Speziellen. Die Kraken sind nicht mehr an den Playoff-Plätzen dran aktuell mit 32 Punkten. Den zweiten Wildcard-Platz, den belegen im Moment die Dallas Stars mit 40 Punkten aus der Central. Und den ersten belegen die Vancouver Canucks mit 41 aus der Pacific und 32 Punkte. Das sind dann 8 oder 9 Punkte hinten dran für die Seattle Kraken. Da kommt noch dazu, dass sie 2 oder 3 Spiele mehr sogar absolviert haben als diese Teams. Also wahrscheinlich realistisch gesehen sogar noch mehr Punkte Rückstand haben auf einen der beiden Wildcard-Plätze. Und man muss einfach auch sagen, dass Seattle eine durchwachsene Saison spielt bisher, dass der Trainerwechsel zu Dan Bylsma da nicht wirklich viel geholfen hat, wenn man denn auch davon ausgegangen ist, dass der Trainer wirklich das Problem beim Team ist. Ich glaube, das sind eher auch insgesamt strukturelle Dinge. Und eine Baustelle ist nun mal auch die Torhüterposition, auch in den letzten Jahren gewesen. Man hatte ja direkt am Anfang gehofft, als man Philipp Grubauer unter Vertrag genommen hat, dass er derjenige ist, der das Problem dann auch lösen könnte bei den Seattle Kraken. Und da muss man dann ganz eindeutig sagen, dass das nicht der Fall ist. Philipp Grubauer hat bisher in keiner einzigen Spielzeit in Seattle eine Fangquote gehabt, die über 90% lag. Sein Gegentorschnitt in dieser Spielzeit ist der mit Abstand schlechteste Gegentorschnitt in seiner Karriere. Wenn man mal von den ersten beiden Spielen 2012, 2013 damals bei den Washington Capitals absieht, das war ja damals so das erste Reinschnuppern für ihn in der NHL. Die schlechteste Spielzeit vom Gegentorschnitt bisher, das war seine erste Saison in Seattle 2021-22. Da hat er einen Gegentorschnitt von 3,16 gehabt. Aktuell ist er bei 3,36. Die Fangquote ist bei 87,7%. Jetzt kann man natürlich bei diesen Werten immer sagen, naja, das ist ja auch ein bisschen teamabhängig oder ist immer teamabhängig natürlich auch bei einem Torhüter. Gar keine Frage. Die Seattle Kraken, habe ich schon erwähnt, sind nicht gut drauf insgesamt. Nur, wenn man dann auf die Advanced Metrics schaut und wenn man dann auch vor allem auf den Vergleich schaut gegenüber seinem mit Torhüter Joey Decord, dann ist das so, dass die Werte einfach schlecht sind. Das muss man so deutlich sagen. Philipp Grubauer hat einen Goals Save Above Expected Wert von -7,3 bei 13 Spielen. Das ist ein halbes Tor mehr ungefähr pro Partie, was er kassiert, als er kassieren sollte. Das ist Platz 80 aktuell bei 5 gegen 5 von 88 NHL-Torhütern. Also auch da im hinteren Drittel. Und der direkte Vergleich, Joe Decord, der hat einen Wert von +9,2, also deutlich positiver. Und mit diesem Wert liegt er auf Platz 9. Also genau das Gegenteil. Grubauer ist in den Bottom 10. Joe Decord ist in den Top 10, was diesen Wert betrifft. Und da muss man dann eben leider deutlich sagen, dass er da unter den Erwartungen bleibt, unter seinen Möglichkeiten bleibt und dass die Seattle Kraken da eben auf der Torhüterposition schon ein kleines Problem haben. Und ich bin echt gespannt, was sie zur Trade-Deadline jetzt machen können und was auch im Sommer passiert. Denn wenn man sich jetzt einfach mal anschaut, in dieser Saison aktuell ist Philipp Grubauer noch als Nummer 1 derjenige, der das meiste Gehalt bekommt. 5,9 Millionen, wobei, wie gesagt, die Spielanzahl spricht ja auch schon Bände, wenn man das einfach vergleicht zwischen beiden Torhütern. Decord hat 23 Partien gemacht, Grubauer 13. Also da sieht man schon, er ist im Moment aktuell nur noch der Backup. Und wenn wir aufs Gehalt schauen, 5,9 Millionen bekommt Grubauer noch diese Saison und noch 2 Jahre mehr. Und Joe Decord, der bekommt aktuell 1,2 Millionen, aber ab nächsten Sommer 5 Millionen. Und ich glaube nicht, dass die Seattle Kraken ein riesiges Interesse daran haben, ihren Torhütern 10,9 Millionen zusammen zu bezahlen, wenn eben einer von den beiden nicht gut hält. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass dann im Sommer entweder Grubauer getauscht wird, dass die Seattle Kraken da vielleicht auch ein bisschen Gehalt dann einfach ja bei sich behalten und einen Draftpick mit dazugeben, um ihn dann irgendwo bei einem anderen Team zu parken, oder dass man versucht, dann über einen Buyout das Problem zu lösen. Es ist leider so, dass Philipp Grubauer da sich nicht etablieren konnte als Nummer 1. Ich werde auch nochmal versuchen, jemanden zu finden, der sich im Torhüterbereich auskennt, woran das vielleicht auch gelegen hat, denn insgesamt muss man ja sagen, dass Grubauers Karriere in der NHL wirklich gut war. Und na klar, ist Seattle ein schlechteres Team gewesen als die beiden Mannschaften, wo er vorher war. Washington war ein Titelkandidat. Die Avs sind richtig gut reingekommen, als er dann dort war. Die waren auch ein Titelkandidat. Das hat natürlich auch seine Werte beeinflusst, aber trotzdem war jetzt so ein Absturz teilweise dann auch nicht unbedingt zu erwarten. Also für Philipp Grubauer, denke ich, insgesamt eine enttäuschende Spielzeit bisher in der NHL. Dann hatte ich eben erwähnt, San Jose, die San Jose Sharks. Und bei den San Jose Sharks, da spielt bekanntermaßen Nico Sturm, der seit 2 Jahren bei den Sharks spielt, ist er jetzt auch im letzten Vertragsjahr. Und wenn ich eben bei Philipp Grubauer erwähnt habe, dass die Trade Deadline ein großes Thema werden könnte oder ein Thema werden könnte, dann ist es bei Nico Sturm wirklich etwas, wo die Trade Deadline ein großes Thema werden kann. Denn wenn wir uns dran erinnern, in der Saison, wo er dann mit den Avs den Stanley Cup gewonnen hat, da ist er auch zur Trade Deadline nach Colorado gekommen, aus Minnesota damals, hat dann eben dort die 21 Partien plus die Playoffs gemacht. Und in dieser Saison läuft sein Vertrag aus. Er hat einen 3-Jahres-Vertrag über 2 Millionen. Das ist auch kein besonders hochdotierter Vertrag. Also auch ein Vertrag, wo er dann eben wirklich bei einem Contender vielleicht auch geparkt werden kann, als natürlich dann Viertreihenspieler, würde ich sagen. Nur eine Sache, die aktuell vielleicht nicht unbedingt für Nico Sturm spricht, das ist seine Eiszeit. Er hat in den letzten beiden Jahren bei den San Jose Sharks über 14 Minuten gespielt, also sehr konstant 14 Minuten 44, vor 2 Jahren 14 Minuten 40, letzte Saison. Und jetzt aktuell ist seine Eiszeit nur noch auf 9 Minuten 44 runtergegangen, 5 Minuten weniger. Das liegt natürlich daran, dass die San Jose Sharks insgesamt besser geworden sind, sich ein paar Leute geholt hatten in der Sommerpause. Hatte ich ja auch erwähnt, einen Barclay Goodrow zum Beispiel mit dabei, aber auch andere. Und dass sie mit den jungen Spielern jetzt auch Partien absolvieren, dass sie denen mehr Zeit geben, mehr Verantwortung geben, mehr Eiszeit. Und das ist natürlich etwas, was Nico Sturm eben im Moment nicht zugutekommt. Der hat weniger Spielzeit und kann sich weniger zeigen. Er hat aktuell die beste Schussquote seiner Karriere, aber er hat eben nur, muss man dann einfach an der Stelle auch sagen, bisher 4 Treffer erzielt. Das ist nicht schlecht. Er war ja jetzt nie derjenige, der megamäßig viele Tore gemacht hat. Allerdings im ersten Jahr bei den Sharks eben auch 14. Wenn man jetzt hochrechnen würde aktuell seine Statistiken, dann kommt er in dieser Spielzeit dann auf 9 Tore, 20 Punkte. Wenn ich das jetzt einmal kurz vergleiche mit dem, was er in den letzten Jahren gezeigt hat, dann wäre das seine zweitbeste Punktzahl. Also das wäre nicht so schlecht. Ist aber vielleicht insgesamt auch nicht unbedingt das, was er sich damals erhofft hat, als er zu den Sharks gekommen ist. Aber was man sehen kann, ist, weiterhin sehr, sehr gut sind seine Face-Off-Werte. Er hat einen Face-Off-Wert aktuell von fast 61%. Jetzt ist das nicht die wichtigste Statistik in der NHL, aber es ist etwas, wo ich sage, wenn ich ein Contender bin, wenn ich jemanden brauche, der mir in der 4. Reihe vielleicht auch mal ein Face-Off gewinnen kann, der einfach da dann auch sicher ist. Das wäre etwas, wo Nico Sturm dann schon Vorteile hat für Teams, die sich dann zur Trade-Deadline nochmal verstärken können. Deswegen, meine Wette wäre, Nico Sturm beendet die Saison nicht bei den San Jose Sharks, sondern er kommt bei irgendeinem anderen Team unter. Und dann muss man natürlich hoffen darauf, aus seiner Sicht, dass er da Glück hat, dass er dann eben auch entsprechend bei einer Mannschaft landet, die vielleicht dann auch einen tiefen Playoff-Lauf haben kann und die dann eben entsprechend auch vielleicht etwas besser ist. Keine Ahnung, ich schmeiß jetzt mal vielleicht die Edmund Oilers mit rein. Warum denn nicht? Zusammen mit Leon Dreisaitl natürlich nicht in einer Reihe, aber als jemand, der vielleicht da dann auch auf der Center-Position verstärken kann, weiß ich nicht, ob das ein Thema ist. Ne? Ist jetzt einfach komplett ins Blaue, aber aus deutscher Sicht wäre das natürlich eine schöne, runde Sache, wenn dann da eben 2 deutsche Spieler versuchen, dann einen Stanley Cup zu gewinnen. Und der eine hat ja sogar schon einmal den Stanley Cup gewonnen, Nico Sturm. Der Augsburger ist da eben ein Stück voraus, Leon Dreisaitl. Genauso wie eben Philipp Grubauer ja auch bei Washington den Stanley Cup gewonnen hat. Also bei Nico Sturm würde ich sagen, insgesamt als Team durchaus okay. Also auch das ist ja etwas, wenn wir jetzt da auch bei Grubauer die Kraken mit betrachtet haben. Und da muss man natürlich auch ganz klar sagen, dass die San Jose Sharks aktuell zwar letzter sind in der Pacific wieder, dass sie aber trotzdem eine bessere Saison gespielt haben als in der letzten Spielzeit und einfach auch konkurrenzfähiger sind. Sie sind nicht so ein Kanonenfutter, wie sie das noch im Vorjahr waren, wo ja zwischendrin eine ganz, ganz furchtbare Phase war mit sehr, sehr vielen Gegentoren. Das haben sie aktuell nicht. Sharks auf dem aufsteigenden Ast, Nico Sturm vielleicht nicht ganz so in dieser Saison, aber wie gesagt, die Hoffnung besteht da auch auf einen Vereinswechsel und dann vielleicht eine etwas andere Rolle. Damit gehen wir wieder ein Stück weiter und eben schon erwähnt, landen wir dann in Edmonton und wir landen dann bei Leon Dreiseitel, der natürlich aktuell die besten Werte hat von den deutschen Spielern. 34 Partien, 24 Tore, er ist bester Torjäger der NHL, 52 Punkte. Insgesamt er ist Topscorer seines Teams, also das muss man ja auch mal sagen. Er ist aktuell besser als Connor McDavid. Und wenn man das auch einordnet in seiner Karriere, also in den Spielzeiten, die eben Leon Dreiseitel bisher in der NHL absolviert hat, dann ist diese Spielzeit auch sehr, sehr gut. Und das ist auch etwas, wo man sagen muss, da könnte er vielleicht sogar wieder persönliche Bestwerte aufstellen. Aktuell, wenn man auf die Tore schaut, er würde bei 58 Toren landen, wenn er den Schnitt halten könnte. Er würde bei 125 Punkten landen. Die 58 Tore, das wären eine Bestleistung. Es wäre dann zum vierten Mal 50 oder mehr Tore. 55 ist bisher seine Bestmarke und bei 125 Punkten wäre er knapp an seiner persönlichen Bestleistung von 128 Punkten mit dran. Und wenn man überlegt, dass die Oilers ja, würde ich sagen, fast traditionell in der zweiten Hälfte der Saison besser spielen, dann kann man da auch noch einiges von Leon Dreiseitel erwarten. Insgesamt denke ich, was bei ihm auch auffällt, seine Defensivarbeit ist besser geworden. Das, was in den Jahren zuvor auch, vielleicht nicht letztes Jahr, aber die Jahre davor immer mal wieder so ein bisschen gefehlt hat, nämlich die Verteidigung, das Arbeiten nach hinten, die defensive Absicherung, auch einfach dafür zu sorgen, dass seine Reihe eben nicht leicht Tore kassiert. Das ist etwas, was sich bei ihm verbessert hat. Er ist nicht mehr out of position. Das passt alles wirklich mittlerweile richtig gut zusammen und es ist teilweise fast auch egal, mit wem er da spielt. Also Leon Dreiseitel ist eben natürlich in der Lage, selber seine eigene Reihe zu verwalten und seine eigene Reihe zu führen. Das war das Wort, was ich eben gesucht habe. Und natürlich auch, falls er mal mit McDavid zusammen spielt, sind die beiden auch eine sehr, sehr gute Kombination da. Also Leon Dreiseitel sicherlich wieder sehr gut unterwegs. Und wenn ich jetzt erwähnt habe, dass Nico Sturm gute Face-Off-Quote hat, 56,3% bei Leon Dreiseitel sind mega, weil man natürlich auch da sagen muss, der hat viel öfter die Situation, dass er am Anspiel steht. Nico Sturm da sehr, sehr selten, 9,44 die Eiszeitnummer als Vergleich von Nico Sturm, die wenigste übrigens aller deutschen Spieler. Und die Eiszeit von Leon Dreiseitel sind 21 Minuten und 19. Klingt jetzt erstmal viel, im Vergleich zu bisherigen Spielzeiten ist das aber sogar ein Stückchen weniger. Also da ist das in den letzten Jahren auch besser geworden. Letztes Jahr hat er sogar noch eine halbe Minute pro Partie weniger gespielt. Muss man mal abwarten, ob sich das noch etwas anders entwickelt in dieser Saison. Aber ich sag mal so, wenn er da irgendwo landet, 21 Minuten, 21,30, das ist eine Minute weniger teilweise als das, was er vor einigen Jahren hatte. Und damit ist er frischer in den Playoffs und die Oilers für mich mittlerweile wieder, muss man sagen, einer der Top-Favoriten im Westen und sie haben ja nach einem durchwachsenen Saisonstart jetzt auch langsam die Kurve bekommen. Auch da insgesamt, wenn wir dann noch den Blick nehmen aufs Team, sind mittlerweile auf 2 in der Pacific mit 44 Zählern, 5 hinter den Vegas Golden Knights und damit eben auch schon auf einem sehr, sehr guten Wege und vielleicht gelingt es ihnen da ja auch noch dann über eine Serie 10 Spiele hintereinander gewinnen, 15 Spiele hintereinander gewinnen oder Punkte holen, da dann auch irgendwann auf 1 zu landen in der Pacific. Also Leon Dreiseitel würde ich sagen, bisher A-Plus-Saison und das für seine Verhältnisse ist dann schon sehr, sehr erstaunlich. Wir gehen wieder ein Stück weiter, wir bleiben noch in der Western Conference, das sind die Akteure aktuell in der Western Conference, die deutschen Spieler. Wir landen bei Lukas Reichel mit den Chicago Blackhawks. Und da muss man natürlich schon sagen, wenn man jetzt sich die Blackhawks anschaut, erstmal als Team, die hatten einen Trainerwechsel jetzt schon. Das war sicherlich bisher nicht wirklich gut, was in Chicago abgelaufen ist. Ich habe es auch da erwähnt in den Folgen, dass die Reihenkombinationen einfach auch nicht gepasst haben, vor allem dann vorne eben mit Connor Bedard und Lukas Reichel war zwischendrin auch mal, zumindest in Spielen, in einer Reihe mit Connor Bedard. Mittlerweile ist das aber nicht mehr der Fall. Aktuell wird er gelistet in der vierten Reihe als Center zwischen Joey Anderson und Pat Maroon. Jetzt kann man positiv sagen, naja, mit Pat Maroon hat er da jemanden, von dem er auf jeden Fall etwas lernen kann, was Physis betrifft, was natürlich auch Gewinn betrifft, was eben dann auch die Art als Profi dort sich zu verhalten betrifft. Auf der anderen Seite ist die vierte Reihe eben auch eine Reihe, wo du Spieler parkst, die ja nicht so besonders viel spielen. Und wenn ich da einfach mal reinschaue und wenn ich dann auch mal in seine Eiszeiten reinschaue und auch insgesamt in die Werte, dann ist das bei Lukas Reichel sicherlich nicht das, was er sich wahrscheinlich selber vorgestellt hat, was sich aber dann auch die Chicago Blackhawks in den letzten Jahren vorgestellt haben. Wenn ich jetzt mal schaue, seine Eiszeit, die ist aktuell die niedrigste seiner Karriere. Selbst in seiner ersten Saison, wo er nur 11 Partien absolviert hat, hat er 13-11 gespielt pro Partie. Aktuell sind es 12 Minuten und 19. Das sind 2 Minuten weniger als letztes Jahr. Das sind 4 Minuten weniger als vor 2 Jahren. Wenn man jetzt positiv das Ganze auslegen würde und sagen würde, okay, was hat sich denn nach vorne entwickelt? Sein bester Wert, was Punkte betrifft, das war letztes Jahr mit 16. Er hat das Jahr davor in 23 Partien 15 Punkte gemacht. Das war diese Saison, wo er reingeschnuppert hat und einfach so ein bisschen frei aufspielen konnte. Und seitdem stagniert er so ein bisschen. Wenn er seine Werte, die aktuell da sind, weiterführen würde, dann würde er bei 23 Punkten landen. Das wäre persönliche Bestleistung, aber eben noch nicht wirklich der Schritt, glaube ich, den sich die Blackhawks vorgestellt haben. Also ich denke eher, dass man auf 40 Punkte oder so etwas gehofft hat, dass man auf eine zweistellige Trefferzahl gehofft hat. Und das ist einfach ein Punkt, wo du sagen musst, da fehlt Lukas Reichel noch was. Es ist so, dass er irgendwo immer wieder Dinge andeutet, immer wieder auch in der Lage ist, einzelne Aktionen, vielleicht auch mal einzelne Spiele wirklich gut zu bestreiten. Aber es fehlt die Konstanz. Und da muss man jetzt schon sagen, dass er im dritten echten Profijahr ist und dass jetzt langsam eine Entwicklung kommen muss. Er hat den Vorteil, er hat einen Zweijahresvertrag, dieses Jahr noch, nächstes Jahr mit 1,2 Millionen, jetzt auch nicht so besonders hoch dotiert. Nur die Chicago Blackhawks wollen jetzt was sehen. Wenn er in den nächsten 1,5 Jahren nicht das zeigt, was er als Potenzial auch hat, dann wird er bei den Blackhawks raus sein und dann würde ich fast die Befürchtung haben, dass er auch dann in der NHL raus ist. Und das fände ich persönlich sehr, sehr schade, denn ich glaube, der Nürnberger hat die Chance, sich in der NHL zu etablieren. Er wird vielleicht nicht unbedingt derjenige sein, wie man am Anfang gehofft hat, dass er vielleicht ein Top-6-Spieler ist, aber ich denke, Middle-6, das sollte auf jeden Fall drin sein. Und nochmal, das ist auch so ein Punkt, natürlich, klar, also du kannst das nie planen, aber mit Connor Bedard, wenn er wirklich mit dem in irgendeiner Form eine Chemie bekommen würde, das wäre natürlich großartig, da als Zweiter dann Shotgun fahren zu können, also als Beifahrer im Prinzip mit dem neuen Superstar dort in Chicago. Das wäre aus Sicht von Lukas Reichel ideal. Aktuell ist die Saison für ihn nicht besonders gut gelaufen und da kann man nur darauf hoffen, dass er vielleicht irgendwann mal wirklich eine Partie hat, wo er dann auch mal vielleicht 2 Treffer macht, einfach mal Glück hat und dann da einen richtigen Lauf reinkommt und sich auch in den Reihen in Chicago wieder nach vorne spielt. Wenn er am Ende der Saison in der vierten Reihe ist, ist das eine verlorene Saison für mich und dementsprechend kann man nur hoffen, dass Lukas Reichel da noch einen Schritt nach vorne machen kann. Wir schauen weiter und wir kommen jetzt dann in die Eastern Conference und in der Eastern Conference, da gibt es von mir dann auch ein bisschen was dazu, nicht nur zu meiner Einschätzung, sondern eben dann auch, es gibt nicht nur meine Einschätzung, sondern es gibt auch O-Töne und zwar gab es 2 Media Availabilities, zum einen die allererste war mit Tim Stütze, das ist jetzt glaube ich mittlerweile fast 2,5 Wochen her und vor 1,5 Wochen war es Moritz Seider, der dann den deutschen Journalisten da Rede und Antwort gestanden hat und da habe ich jetzt einfach mal ein paar Auszüge mit dabei und baue das jetzt hier in die Sendung mit ein. Erstmal natürlich so ein bisschen die Fakten, Moritz Seider bei den Detroit Red Wings, würde ich sagen, unangefochten der Nummer 1 Verteidiger und es ist mittlerweile auch so, dass er mit Simon Edvinsson zusammen auch das Verteidigerpaar bildet dort, also er war die letzten Jahre sowieso schon immer im ersten Verteidigerpaar, aber mittlerweile haben sie dann da auch einen guten Partner für ihn gefunden, jemand, der eben dann auch einmal von der Spielweise her, denke ich, gut reinpasst, der aber einfach auch dann vom Alter her gut mit ihm zusammenpasst, dass es einfach auch eine Plan oder ein Team ist, eine Kombination ist, die beiden zusammen, dass die auch zusammen dann entsprechend alt werden können. Zwei Jahre jünger, Edvinsson, aber trotzdem eben jemand, der ja dann auch sehr, sehr gut passt zu Moritz Seider. Und wenn man einfach auch mal insgesamt im Liga-Vergleich schaut, also die Eiszeit von Moritz Seider, da ist er aktuell auf Platz Nummer 9, wenn man das Ganze im Liga-Vergleich hat, mit 25 Minuten und 2 Sekunden im Moment. Das ist seine Eiszeit, das ist etwas, wo er sehr, sehr viel eben spielt. Als Nummer 1 Verteidiger ist das auch klar, ist jetzt ne, etwas anderes, als wenn wir da über einen Stürmer reden würden. Dementsprechend ist das schon okay. Die offensiven Werte, er ist viertbester Scorer seines Teams als Verteidiger, 18 Punkte im Moment, 4 Tore, 14 Vorlagen. Jetzt kann man aus persönlicher Sicht sagen, das ist okay, wenn das hochgerechnet wäre, würde er irgendwo bei 10 Toren wieder zweistellig gescored, 43 Punkten landen. Er hatte ja schon mal in seiner ersten Saison 50 Punkte, die letzten beiden Jahre jeweils 42. Also auch da muss man sagen, sehr konstantes Scoring, wunderbar, ne, was die Offensive betrifft, aber das Problem ist, dass das Team insgesamt einfach nicht so funktioniert, wie man sich das erhofft hat, und die Kritik in Detroit wird immer lauter. Also der Eiser-Plan, diese Entwicklung des Teams von General Manager Steve Eiserman hin zu einem Title-Contender oder zu einem Playoff-Team überhaupt, muss man ja erstmal sagen, das funktioniert aktuell immer noch nicht. Also es ist wirklich nicht so, dass die Detroit Red Wings da vorne mit dabei sind. Sie haben 30 Punkte. Wenn man sich jetzt das Ganze anschaut im Vergleich zu den anderen Teams, das Team auf Wildcard-Position 2, das ist das von seinem Buddy von Tim Stützle, die Ottawa Senators, die haben 38, das sind 8 Punkte Rückstand. Dazwischen liegen allerdings, wenn man das Ganze dann noch nimmt, insgesamt 5 Teams drüben in der Metropolitan plus noch die Montreal Canadiens. Also zwischen den Detroit Red Wings und einem Wildcard-Platz liegen 8 Punkte und 6 andere Mannschaften, und die zu überholen, das wird sehr, sehr schwer. Also da muss man wirklich sagen, die Red Wings nicht gut unterwegs in dieser Saison, und das ist eben auch etwas, auch da die Tatsache, dass Seider viertbester Scorer ist mit der Anzahl, spricht für Seider, spricht aber komplett gegen die Offensive der Detroit Red Wings, die nicht gut ist. Ich hatte das auch schon in einer Folge mal erläutert. Bei 5 gegen 5 sind sie überhaupt nicht konkurrenzfähig, muss man fast schon sagen. Und das ist eine schlechte, schlechte Spielzeit bisher bei den Detroit Red Wings. Und da kann auch ein sehr solider und gut spielender Moritz Seider im Moment nichts dran ändern. Und wir wollen mal ein bisschen reinhauen sollten vielleicht eher die Detroit Red Wings, also zumindest alle außer Seider oder viele außer Moritz Seider, sondern wir wollen jetzt mal ein bisschen zuhören bei den Dingen, die Moritz Seider dann auch selber gesagt hat zur Saison, zu den Leistungen, zu den bisherigen Ergebnissen der Detroit Red Wings. Der Kollege Michael Wutz von der Eishockey News, der hat Mo gefragt, was denn so die Baustellen sind aktuell bei den Detroit Red Wings, die vielleicht so ein bisschen verhindern, dass die Entwicklung besser ist.
Ja, wir reden im Moment viel von Traction bei uns. Wir finden irgendwie nicht so Anschluss an gute Leistungen über mehrere Spiele. Ich glaube, daran liegt es einfach. Wir sind in jedem Spiel drin. Es ist relativ schwierig, das auf einzelne Punkte runterzubrechen. Ich glaube, ein großer Punkt, woran es im Moment scheitert, ist das Unterzahlspiel. Ich glaube, das ist kein Geheimnis. Versuchen mit allen Mitteln und Wegen dort irgendwie besser zu werden. Ich glaube, sind auch auf einem ganz guten Weg, die letzten Spiele. Ich glaube, vieles läuft relativ ordentlich. Ich glaube, wir müssen einfach nur sicherstellen, dass wir relativ oft einfach mehr Tore schießen, mehr Schüsse nehmen. Und ich glaube, dann werden die Scheiben auch für uns fallen. Nichtsdestotrotz, glaube ich, gibt's viel Positives trotzdem. Wir sind in jedem Spiel drin. Bis zur letzten Sekunde, und ich glaube, das ist auf jeden Fall was Positives, aber hoffentlich natürlich sieht es jetzt eher aus wie ein Rückschritt. Das Gute ist trotzdem, dass alle Teams irgendwie gerade irgendwie ein bisschen am Struggeln sind und die Tür trotzdem weiterhin offen bleibt für uns.
Ganz interessant an der Stelle, dass Mo genau auf das Thema eingegangen ist, nämlich auf die Offensive, dass ihnen teilweise einfach dann auch das Tor fehlt, die Tore fehlen. Natürlich am Ende für ihn das Positive, da hat er recht, dass die anderen Teams noch nicht weggelaufen sind. Auf der anderen Seite habe ich es aber eben dann auch schon erwähnt, dass eben sehr, sehr viele Teams eng beisammen sind und die letzten Jahre sprechen nicht unbedingt dafür, dass jetzt ausgerechnet die Detroit Red Wings das Team sind, was sich da rauskristallisiert als Playoff-Mannschaft. Dann nochmal die Nachfrage auch vom Kollegen von der Eishockey News zu Mo selber, beziehungsweise vor allem auch zum Verteidigerpaar. Das habe ich ja eben schon gesagt, zwei sehr, sehr junge Verteidiger, die dann da eben zusammen bei den Red Wings das erste Verteidigerpaar bilden und dann auch gegen die Topspieler der anderen Reihen spielen. Auch da nochmal so ein bisschen die Einschätzung von Mo Seider dazu.
Ich meine, das ist genau, warum wir Eishockey spielen. Du willst gegen die besten Spieler der Welt auf dem Eis stehen und das, wenn es geht, die ganze Zeit. Meine, deshalb trainieren wir wirklich so hart den ganzen Sommer, dass du halt auch diese Minuten abspulen kannst, die von dir gefordert werden. Ich freue mich immer auf jede Challenge. Ich glaube, das ist das Coolste, was es gibt, auch in den entscheidenden Momenten auf dem Eis zu sein. Das erste Mal vielleicht jetzt eine neue Situation, dass man einen jüngeren Partner an seiner Seite hat. Das läuft im Moment ganz gut. Ja, ich glaube, man versucht einfach viel zu reden. Man kreiert so ein bisschen wie so eine kleine Datenbank, würde ich sagen, gegen welche Spieler man jetzt spielt, die ja was für Tendenzen haben, die, keine Ahnung, viele Mannschaften spielen einfach andere Systeme und dann versucht man einfach so ein bisschen einfach vorher sich schon so einen kleinen Gameplan, Matchplan zu erstellen, wie man dann gegen die Jungs rangeht und den versucht man natürlich jetzt einfach an den Simon weiterzugeben. Und ich glaube, die meisten Spiele klappt das auch relativ gut. Natürlich wird man nicht immer perfekt sein, aber ich glaube, die meisten Nächte läuft sehr, sehr ordentlich.
Du hast eben schon zwei Punkte angesprochen. Einmal das Unterzahlspiel, auch die fehlende Konstanz. Was mir auffällt, wenn man sich auch eure Metriken anschaut, ist zum einen, dass ihr bei 5 gegen 5 offensichtlich Probleme habt, auch im Vergleich mit den anderen Teams. Wie erklärst du dir das auch aus Sicht deines Verteidigers, der ja auch mit dann den Aufbau initiieren soll? Warum gelingt euch das in dieser Saison bei 5 gegen 5 noch nicht so?
Ich glaube, oftmals, ja, wir kreieren einfach zu wenig Gefahr vom gegnerischen Tor, spielen oftmals außen herum. Ich glaube, auf der anderen Seite machen wir aber einen relativ guten Job und lassen relativ viel außenrum vom Gegner zu. Ich glaube, oftmals wird es sehr, sehr schwer für den Gegner, den Inner Slot zu penetrieren und da wirklich gefährliche Chancen rauszuarbeiten. Aber ich glaube, genau andersherum, da müssen wir hinkommen. Wir müssen es sehr, sehr gefährlich vom gegnerischen Tor machen, müssen dort mehr Präsenz zeigen, dem Torhüter die Augen wegnehmen, einfach so ein bisschen mehr Chaos vorm Tor sorgen. Ja, eigentlich so ein bisschen so einfach dreckiger spielen. Sehr, sehr einfach das Spiel halten. Ich glaube, dann werden wir auch für unsere Chancen belohnt, aber natürlich ohne harte Arbeit wird das nicht passieren.
Und auf dich selbst bezogen, wir hatten letzte Woche Tim Stützler auch im Call, der hat erwähnt, dass er selber im Sommer auch sehr, sehr hart auch mit einem Videocoach an sich gearbeitet hat. Gut, die haben einen neuen Coach gehabt, das hat er damit begründet. Wie ist das bei dir? An was hast du in der letzten Offseason vielleicht speziell gearbeitet im Hinblick auf diese Saison?
Ich glaube, immer ein großes Thema ist weiterhin der Schuss. Man möchte weiterhin seinen Schuss verbessern. Trotzdem sollte das Läuferische nicht untergehen und das sind eigentlich immer so große Schwerpunkte, die jetzt im Sommer angegriffen worden sind. Mit denen fühle ich mich sehr, sehr wohl. Ich weiß, ich kann mich auf meinen Schuss mittlerweile verlassen. Das ist ja eine ordentliche Waffe in meinem Spiel. Ja, und ich glaube, das sind einfach so große Punkte oder die größten Schwerpunkte, auf die den Sommer hin Wert gelegt worden sind.
Super, vielen Dank.
Danke.
Das waren also ein paar O-Töne von Moritz Seider aus dem Media Call und wie schon erwähnt, bestätigt er da an der einen oder anderen Stelle eben auch die Probleme der Red Wings. Sieht natürlich das auch ganz klar aus Spielersicht, aus Teamsicht die positive Entwicklung, dass da eben noch Chancen da sind auf die Playoff-Plätze, aber er hat eben auch einige der Probleme angesprochen. Und damit gehen wir zum nächsten Team, was sich Hoffnungen gemacht hatte auf die Playoffs und wo ein deutscher Spieler im letzten Jahr so richtig seinen Durchbruch hatte, nämlich den Buffalo Sabres und JJ Pataka. Und Der hatte einen sehr, sehr positiven Auftakt in die Saison, beziehungsweise vor der Saison. Das letzte Preseason-Game für die Buffalo Sabres, das war bekanntlich das im SAP Garden in München gegen seinen alten Verein aus München. Und danach lief es aber nicht so gut. Der Saisonstart war schon schlecht in Prag gegen die New Jersey Devils, wo die Buffalo Sabres da beide Spiele verloren haben und so richtig gut ist es nicht weitergegangen. Zwischenzeitlich 13 Niederlagen in Folge. Aktuell haben sie zumindest mal eine Partie gewonnen, sind aber das schlechteste Team nicht nur in der Atlantic, sondern insgesamt in der Eastern Conference. 28 Punkte nur. Das sind dann an der Stelle auch übrigens nur 2 mehr als das schlechteste Team der NHL insgesamt, die Chicago Blackhawks, die da aktuell bei 26 Zählern stehen. Also das ist einfach bisher keine besonders gute Saison für die Buffalo Sabres und auch für Peterka selbst zwischendrin mal ausgesetzt, gebencht worden von Lindy Ruff, vom Veteranencoach. Also da hat der Coach dann eben auch mal den jungen Spieler auf die Bank gesetzt, beziehungsweise auf der Bank dann sitzen lassen und gesagt, okay, der braucht jetzt vielleicht mal eine Pause. Wenn man jetzt die individuellen Werte sich anschaut von Peterka, dann sind die gar nicht mal so schlecht. Da würde manch anderer Spieler sich drüber freuen. 10 Tore, 15 Vorlagen, 25 Punkte. Das ist okay, würde ich jetzt mal sagen, wenn wir insgesamt schauen, das wären 59 Zähler hochgerechnet, 23 Tore. Von den Punkten her wäre es eine Bestleistung, bei den Toren wäre er schlechter als im letzten Jahr und da ist so ein bisschen eben dann vielleicht auch ja, das, was man dann als Fazit ziehen kann. Es ist keine Entwicklung nach vorne, sondern es ist aktuell eine Stagnation, was jetzt nicht das Schlechteste sein muss. Wir reden ja auch immer noch über einen sehr, sehr jungen Spieler, dritte NHL-Jahr nur. Zum Beispiel jetzt auch der Vergleich mit Lukas Reichel, da ist Peterka natürlich wesentlich weiter. War er die letzten Jahre schon, ist er jetzt eben dann in dieser Saison auch entsprechend. Auch wenn man dann sich die Eiszeiten anschaut, vor 2 Jahren in seiner ersten echten Spielzeit war er noch unter 14 Minuten, letztes Jahr schon über 16, aktuell knapp über 18 Minuten Eiszeit. Also er bekommt auch die Eiszeit, er bekommt auch die Verantwortung von Lindy Ruff. Schussquote ist übrigens in diesem Jahr auch besser als in der letzten Saison, aber da vielleicht auch das Problem. Er schießt dann halt einfach zu wenig. Wenn ich jetzt sage, naja, Schussquote ist besser, er würde aber bei weniger Toren rauskommen, dann kann man sich natürlich dann selber ausrechnen, wo da eben die Diskrepanz ist zur letzten Saison und das ist etwas, was besser werden muss. Wie gesagt, die Sabres aktuell eines der Krisenteams überhaupt in der NHL. Enttäuschend, wirklich enttäuschend, wenn ich gesagt habe, bei Detroit funktioniert es nicht mit dem Rebuild. In Buffalo ist es noch schlimmer. Wenn ihr das mitbekommen habt, vor ein paar Wochen Kevin Adams, der General Manager, dann auch mit dem Interview oder mit einer PK, wo er dann sagt, naja, wir haben halt keine Steuervorteile, hier wachsen keine Palmen. Ja, seitdem bringen die Fans der Sabres aufblasbare Palmen mit zu den Heimspielen. Das ist natürlich ein Stück weit richtig, dass Buffalo nicht unbedingt eine Destination ist für Free Agents, aber trotzdem kann man solide Teams auch aufbauen und in den letzten Jahren wurde da sicherlich auch in Buffalo der ein oder andere Fehler gemacht und im Moment ist es einfach so, dass das Team auch nicht gut spielt und da ist JJ Peterka auch ein Teil von. Er ist nicht einer der Hauptverantwortlichen, das will ich nicht sagen, aber auch bei ihm persönlich könnte es besser laufen und dann würden die Sabres davon auch profitieren. Also da eher auch wieder eine schlechtere Saison bisher für Peterka. Und dann kommen wir zum letzten, zum siebten deutschen NHL-Spieler und das ist dann Tim Stützle, der bekanntermaßen bei den Ottawa Senators unterwegs ist, eben schon ein bisschen gehört in dem Interview mit Moritz Seider in der Media Session. Da war er auch Thema, weil der Call mit ihm in der Woche vorher dran war und ich da eben dann auch von ihm schon ein paar Aussagen hatte. Ja, und Tim Stützle hat persönlich gesehen eine wirklich, wirklich gute Saison bisher hingelegt. Er ist Topscorer seines Teams, 39 Punkte, 11 Tore und 28 Vorlagen sind es in 34 Partien. Hochgerechnet würde er aktuell nicht ganz an der 100-Punkte-Marke kratzen. Das sah schon mal etwas besser aus. Letzten Partien nicht so super gescored, aber 94 Zähler wären es schon. Wenn wir da reinschauen auf seine Bestleistung, das waren 90 Punkte vor 2 Jahren. Es ist in dieser Saison auf jeden Fall besser als im letzten Jahr, wo er ja dann auch lange Zeit wohl mit einer Verletzung gekämpft hat. Das ist im Moment nicht der Fall. Er ist besser geworden. Er wird auch gleich in den O-Tönen ein bisschen drauf eingehen, auch auf die Dinge, die er selber verbessert hat. Was ich ganz interessant fand, war, dass letztens, ich glaube im Ray and Drax Podcast war das, die Kollegen erwähnt haben, dass er nicht mehr so häufig und so leicht fällt. Das ist auch eine Geschichte, die Tim Stütze ja in den letzten Jahren immer mal wieder auch von Gegenspielern vorgeworfen wurde, dass er jemand ist, der sehr, sehr leicht dann auch auf dem Eis liegt. Das ist nicht mehr der Fall. Und ich glaube auch, dass das vielleicht auch etwas ist, was von seinem neuen Trainer dort entsprechend auch angesprochen wurde, dass da gesagt wurde, hey, pass mal auf, du bist so ein guter Spieler, das hast du nicht nötig. Denn ein Problem, was dadurch natürlich auch entsteht, wenn man einmal erstmal diesen Ruf hat, gibt es keine Calls mehr von den Schiedsrichtern. Und zwar selbst dann nicht, wenn ein Foulspiel vorliegt. Und genau diesen Ruf, glaube ich, möchte Tim Stützle jetzt loswerden an der Stelle. Also da, das ist positiv bei ihm. Insgesamt, glaube ich, auch die Senators, das muss man ja sagen, jetzt im Vergleich auch, werden ja häufig genannt, dann in dieser Dreierkombination, weil sie eben zum einen auch in einer Division spielen, weil sie auch in ähnliche vergleichbare Situationen haben, die Senators, die Sabres und die Red Wings. Ottawa aktuell eben auf dem zweiten Wildcard-Platz, sind gut unterwegs gewesen, 8 Siege in den letzten 10 Partien und damit richtig nach vorne geklettert. Natürlich die Torhüter-Position, Ullmark sehr gut drauf. Ich glaube, ich hatte sie auch letztens erwähnt, in den Top 5 waren sie auch mit dabei. Also Ottawa bisher gute Saison und auch Tim Stützle. Und jetzt wollen wir mal ein bisschen reinhören in seine Aussagen aus der Media-Session.
Alles klar. Ja, Tim, erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Jetzt, wenn man auf eure Tabellensituation schaut, dann ist das ein relativ durchwachsener Rekord. Wenn man sich so ein bisschen die Advanced Metrics anschaut, dann seid ihr gar nicht schlecht, was zum Beispiel Expected Goals und sowas betrifft. Warum seid ihr nicht in der Lage, das Ganze öfter über 60 Minuten aufs Eis zu bekommen? Und warum seid ihr nicht in der Lage, auch mal aus 2 Siegen eine Serie zu machen? Was ist das Problem da im Moment in der Saison?
Ja, ich glaube, Sie haben es schon richtig gesagt. Wir haben viele Spiele, wo wir dominiert haben und einfach irgendwie keinen Weg gefunden haben, das über 60 Minuten zu gewinnen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass auch immer noch ein bisschen die Vergangenheit ein bisschen mit reinspielt, wo wir einfach nicht so viel Selbstbewusstsein hatten. Aber ich glaube, dass bei uns das Wichtigste ist, dass wir einfach an den Prozess weiter glauben und einfach weiter daran arbeiten. Und ich glaube, im Eishockey hat auch viel mit, muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube auch, es wird jeder Spieler so sagen, dass es viel damit zu tun hat, wie Momentum auf einmal da auf die andere Seite geht, mit Powerplay, mit Unterzahl und oder durch einen wichtigen Save vom Torwart. Deswegen glaube ich einfach, dass wir vielleicht ab und zu jetzt auf der falschen Seite vom Momentum waren, aber nichtsdestotrotz gutes Spiel gespielt haben. Ich glaube auch letzte Nacht wieder, also für euch nachts, eigentlich über 60 Minuten das Spiel komplett dominiert haben und dann halt keinen Weg finden, auf das 3 zu 2 zu schießen oder auch das 3 zu 1 dann früher, um das halt dann vielleicht ein bisschen einfach für uns zu machen, obwohl wir die Chancen hatten, aber so ist manchmal im Eishockey, nichtsdestotrotz müssen wir einfach weiter dran arbeiten.
Ja, da habt ihr schon gehört, das Interview ist ein paar Wochen her und genau da fehlte noch diese Serie, die die Ottawa Senators in den letzten Wochen dann eben hingelegt haben. Also da hat Tim das schon so ein bisschen vorweggenommen, was ihnen noch fehlt. Das haben sie jetzt in den letzten Spielen umsetzen können und dementsprechend da mehr Siege eingefahren. Und danach, nach mir, war Kollege Bernd Schwickerath dran von Bissl Hockey unter anderem. Und der hat dann auch zur persönlichen Verbesserung von Tim gefragt. Er hat gefragt, was er in seinem Spiel verändert hat, was etwas sein kann, was ihn jetzt auch besser macht. Wir hören da mal rein.
Ja, ich glaube, ich habe viel verändert. Ich habe auch viel im Sommer verändert. Ich glaube, dass desto länger man auch in der Saison ist, in der NHL ist, desto mehr lernt man auch dazu. Und ich glaube einfach, dass für mich das Wichtigste war, auf beiden Seiten vom Eis, also auch offensiv sowie defensiv, nochmal schlauer zu werden. Ich mache viel Video, um zu schauen, was die anderen Mannschaften machen. Und das hat mir damals mein alter Trainer schon gesagt, dass es extrem wichtig ist zu sehen, was die anderen Mannschaften machen, wo ich profitieren kann von. Und ja, das habe ich versucht, mein Spiel mit einzubringen. Und ja, hoffe natürlich, dass es weiter klappt.
Tim, du hast vorhin erwähnt, dass ihr euch relativ intensiv auch im Videostudium Dinge angeschaut habt, die für dich wichtig sind. Könntest du da vielleicht ein, zwei Beispiele nennen? Was habt ihr euch da genau angeschaut? So was wie Positionierung in der Defensive, weil du auch gesagt hast, du willst besser im Two-Way-Game werden. Was sind da so Punkte, die ihr euch angeschaut habt?
Ja, ich glaube, dass das Wichtigste für mich war, wie ich eins gegen eins auch länger die Scheibe halten kann, Raum für meine Mitspieler schaffe. Und defensiv das Wichtigste war, einfach das neue System so schnell wie möglich auch in meinen Kopf zu kriegen, dass ich halt weniger nachdenke, sondern einfach meine Reaktion und mein ja, Hockey-IQ sozusagen von alleine die Sachen macht. Und ich glaube, dass das Wichtigste ist, desto mehr Video man schaut, desto mehr man Situationen nachgeht, weil jedes Spiel ist anders. Die gleiche Situation passiert eigentlich nie. Von daher muss man immer anders reagieren können. Und ich glaube, dass es auch viel damit zu tun hat, wie schnell man reagieren kann. Und von daher, desto mehr Video man macht, desto öfter man die Situation im Training durchläuft, desto einfacher geht es dann im Spiel.
Das also ein paar Auszüge aus dem Media Call mit Tim Stützle, der da eben dann auch ein bisschen erklärt hat, was er selbst auch in den letzten Monaten dann auch in der Offseason gemacht hat, um vielleicht dann auch etwas besser zu werden und da einfach auch vielleicht defensiv auch den ein oder anderen Gegentreffer dann zu verhindern und dann eben entsprechend vorne auch besser agieren zu können. Also fand ich sehr, sehr interessant, Tim Stütze da auch im Mediencall. Und das war es dann im Prinzip auch mit dem Blick auf die deutschen Spieler in der NHL. Ich habe es erwähnt, 7 Spieler, 6 Skater und ein Torhüter. Und wenn man jetzt so insgesamt sagen würde, wie kann man das Ganze beurteilen, dann hatte ich auch schon gesagt, 3 Seitl würde ich sehr, sehr positiv sehen. Auch Tim Stütze ist sehr positiv zu vermerken. Dann gibt es ein paar mit, ja, ich will nicht sagen schlechten Leistungen. Das ist sicherlich auch immer dann schwierig zu bestimmen, was auch die individuellen Leistungen betrifft. Aber ich glaube, dass Nico Sturm solide spielt im Moment, Moritz Seider auch noch. Und bei den anderen, bei Reichel, bei Peterka und vor allem dann auch bei Grubauer, sind zum einen die persönlichen Leistungen nicht so besonders gut und an der einen oder anderen Stelle dann auch eben die Teamleistungen. Und das ist dann ja etwas, wo man sagen muss, insgesamt gab es, glaube ich, schon bessere Spielzeiten aus deutscher Sicht. Allerdings, auch da nochmal als Anmerkung, es liegt natürlich an der einen oder anderen Stelle auch an den gestiegenen Erwartungen. Denn Peterka zum Beispiel hat jetzt natürlich eine ganz andere Ausgangsposition nach dem letzten Jahr, als er das eben nach seiner Rookie-Saison hatte. Also das ist schon dann auch wieder positiv zu sehen. Ja, da würde mich natürlich interessieren, wie bei allen Dingen, wie hat euch das Ganze gefallen? Auch mit den O-Tönen, dass ich die da jetzt so mit eingebunden habe. Wollt ihr da mehr mit haben? Also diese Calls gehen dann teilweise an die 20 Minuten, wobei ich dann eben auch sagen muss, dass da dann auch Themen angesprochen werden, die mich persönlich jetzt nicht so interessieren und wo ich dann auch glaube, dass das für einen NHL-Podcast, der eher dann auch auf die spielerischen Dinge eingeht, nicht so besonders interessant ist. Wenn ich jetzt selber ein Interview mit den Spielern führen würde und 20 Minuten Zeit hätte, würde ich wahrscheinlich auch nach Weihnachtsbraten und ähnlichen Dingen fragen. Aber wenn ich jetzt hier einfach nur Ausschnitte rausnehme und irgendwie 2, 3 Minuten pro Spieler euch dann mal was näher bringen möchte, dann verzichte ich auf solche Dinge. Also ich glaube, er hat erzählt zum Beispiel Tim Stütze, dass er mit Claude Giroux und Batherson zusammen Weihnachten gefeiert hat die letzten Jahre und dass er doch da auch eingeladen ist. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die alle zusammen feiern oder ob er den einen Tag bei dem einen ist und den anderen Tag beim anderen. Moritz Seider hat noch berichtet, dass er mit seiner Freundin nach Norden fährt in Michigan und da irgendwo sich ein kleines nettes Hotel genommen hat und da eben dann die Weihnachtstage verbringt, nicht nach Deutschland zurück oder irgendwie auch jemanden mit reinholt, die Großmutter oder so, die kommen, glaube ich, nicht. So hatte ich das verstanden. Also das nur nochmal, falls euch die Weihnachtspläne der beiden Spieler interessiert haben. Ja, nochmal, @Lars_Mar wäre zum Beispiel bei X eine Möglichkeit. Bei Blue Sky gibt es das Ganze info@sportpassion.de als E-Mail-Adresse, bei Instagram Sportpassion. wie gesagt, Lars Mahr suchen oder Sportpassion und ihr solltet mich finden und dann auch mit mir in Kontakt treten können. Auch da sehr, sehr gerne Feedback und Kommentare zu den Sendungen insgesamt und im Speziellen dann jetzt auch eben zu dieser Ausgabe. Und damit sage ich für heute vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.
Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.